Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge über das Matthäusevangelium. Wenn die Kapitel besonders dicht sind, behandle ich sie manchmal in zwei Episoden. Aber es gibt Ausnahmen. Die Kapitel 19 und 20 haben eine gemeinsame zentrale Botschaft. Und diese Botschaft lautet: Gib alles für Jesus. Deshalb habe ich beschlossen, sie in einer Folge zusammenzufassen. Da ich aber einiges auslassen werde aus Zeitgründen, empfehle ich Ihnen sehr, sehr, diese Texte selber noch zu lesen. Wenn Sie diese beiden Kapitel kennen, werden Sie vielleicht zu mir sagen: Aber am Anfang von Kapitel 19 spricht Jesus ausführlich über Ehe und Scheidung. Was hat das mit dem Thema "Gib alles für Jesus" zu tun? Nun, ich denke, das ist es genau, worauf es ankommt. Jesus sagt nicht nur, dass Menschen, wenn sie heiraten, einander treu bleiben und sich nicht scheiden lassen sollen, sonst wäre es nur ein weiteres Gesetz. Aber hier lehrt er uns eine geistige Disziplin. Schauen wir uns doch das mal genauer an. Zu der Zeit, als Jesus auf dieser Erde lebte, stritten sich die Juden über das Gesetz der Ehescheidung. Im 5. Buch Mose, Kapitel 24, steht in den Versen 1 bis 3 folgendes: Wenn jemand eine Frau nimmt und sie heiratet, und sie findet nicht Gnade vor seinen Augen, weil er etwas Schändliches an ihr gefunden hat, und er ihr einen Scheidebrief schreibt und ihn ihr in die Hand gibt und sie aus seinem Haus entlässt, und sie verlässt dann sein Haus und geht hin und wird die Ehefrau eines anderen Mannes. Nun, was bedeutete etwas Schändliches, das eine Scheidung verursachen könnte? Einige der Pharisäer sagten, dass Moses nur Ehebruch meinte und nichts anderes zu einer Scheidung führen dürfe. Ein anderer Teil der Pharisäer war sehr liberal und behauptete, dass alles, was den Ehemann störte, ein Grund für eine Scheidung sein könnte. Das konnte sogar ein verkochtes oder versalzenes Essen sein. Die Pharisäer versuchten also, Jesus eine Falle zu stellen und stellten ihm die Frage: Ist es für einen Mann erlaubt, seine Frau aus irgendeinem Grund zu entlassen? Nun, die Falle bestand nicht darin, dass Jesus ihrer Auslegung des Gesetzes widersprechen könnte, denn sie waren sich ja schon untereinander nicht einig. Die Falle lag anderswo. Die Pharisäer hatten Jesus angesprochen, als er im Begriff war, nach Judäa zurückzukehren. Das heißt, er befand sich immer noch östlich des Jordans in einer Region, die von keinem anderen als Herodes Antipas regiert wurde, demselben Herodes, der Johannes den Täufer ins Gefängnis hatte werfen lassen, weil er ihm eine gesetzeswidrige Heirat mit Herodias vorgeworfen hatte. Also, was Johannes widerfahren war, könnte also ebenso gut Jesus widerfahren. Das war die Falle, welche die Pharisäer Jesus stellten. Jesus antwortet klar, dass eine Scheidung in der göttlichen Ordnung nicht vorgesehen ist. Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen, sagt er. Ausnahmen, wie die im 5. Buch Mose genannte, wurden, ich zitiere Jesu, wegen der Härte eures Herzens gegeben. Jesus legt fest, dass derjenige, der sich von seiner Frau scheidet, außer bei Untreue und eine andere heiratet, Ehebruch begeht. Die göttliche Ordnung ist also eindeutig. Aber dies auf ein Verbot der Ehescheidung außer bei Ehebruch zu reduzieren, würde wohl an der Realität vorbeigehen. Wir leben in einer gefallenen Welt und sind selber Teil davon. Aber wir haben auch einen gnädigen Gott. Wenn er in unserem Leben an erster Stelle steht, werden wir nach seiner göttlichen Ordnung leben wollen. Im Judentum wurde übrigens die Ehe schon immer als sehr erstrebenswert angesehen. Der Talmud sagt: Wer keine Frau hat, lebt ohne Freude, ohne Segen und ohne Güte. Aber Jesus erwähnt auch den Zölibat als ein Geschenk, das manchen Menschen von Gott erhalten. Und er sagt, dass beide Lebensstile zur Ehre Gottes und zur Freude der Menschen gelebt werden können. Die Frage der Priorität finden wir ebenfalls in der nächsten Geschichte. Ich lese die Verse 16 bis 22. Und siehe, einer trat herzu und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich Gutes tun, um ewiges Leben zu erlangen? Er aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Willst du aber in das Leben eingehen, so halte die Gebote. Er sagt zu ihm: Welche? Jesus aber sprach: Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, ehre deinen Vater und deine Mutter und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Der junge Mann spricht zu ihm: Das habe ich alles gehalten von meiner Jugend an, was fehlt mir noch? Jesus sprach zu ihm: Willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach. Als aber der junge Mann das Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Ja, hier spricht Jesus zu uns über die Gefahr des Überflusses. Aber er geht noch viel weiter. Der junge Mann nennt ihn guten Meister. In seiner Antwort »Niemand ist gut außer Gott allein« gibt Jesus dem Mann einen Hinweis auf seine Göttlichkeit. Dieser scheint es aber nicht zu begreifen. Der zweite Fehler des jungen Mannes: Was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu haben? Hier ist der große Fehler, den Jesus korrigieren wird. Einen der gröbsten Fehler, die wir Menschen doch immer und immer wieder tun. Denn wir können nicht etwas Gutes tun, um gerettet zu werden, da wir mit Vertrauen an Christus glauben und seine Rettung als geschenkte Gnade empfangen müssen. Damit das der junge Mann versteht, beantwortet Jesus die Frage ganz genau so, wie der junge Mann sie gestellt hatte. Er setzt ihm quasi einen Spiegel vor und er sagt ihm, dass er das Gesetz halten und dann alles loslassen muss, um ihm zu folgen. Das ist zu viel, der junge Mann gibt auf. Das Gesetz ja. Aber Jesus, nur Jesus, ohne alles andere, nein. Sein Herz gehörte seinem Reichtum und Jesus stand ihm abseits. Er ist ihm nicht gefolgt. Ja, vertrauende Hingabe ist die Conditio sine qua non der Erlösung. Jesus im Mittelpunkt unseres Lebens und alles andere im Hintergrund. Außerdem, wer so lebt, den wird Gott in diesem und im kommenden Leben belohnen, das verspricht uns unser Herr. Aber er wird jeden von uns nach seinem Willen, seiner Gerechtigkeit und seiner Großzügigkeit belohnen. Und er warnt uns, dass viele, die meinen, sie hätten viel verdient, wenig erhalten werden. Und viele Christen, die demütig ihren Pflichten nachgingen, werden große Augen des Staunens haben, wenn sie sehen, was sie alles erhalten. Und hier kündigt Jesus seinen Jüngern zum dritten Mal seinen Tod und seine Auferstehung an. Ich lese ihnen die Verse 17, 18 und 19 des 20. Kapitels. Und als Jesus nach Jerusalem hinaufzog, nahm er die 12 Jünger auf dem Weg beiseite und sprach zu ihnen: Siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem, und der Sohn des Menschen wird den obersten Priestern und Schriftgelehrten ausgeliefert werden, und sie werden ihn zum Tode verurteilen und werden ihn den Heiden ausliefern, damit diese ihn verspotten und geißeln und kreuzigen, und am dritten Tag wird er auferstehen. Und kurz darauf tritt die Mutter des Johannes und Jakobus vor und bittet Jesus, dass ihre Söhne Ehrenplätze im Himmelreich haben mögen. Sagen wir, sie hat es einfach nicht begriffen. Denn eine unpassendere Reaktion als diese kann man sich kaum vorstellen. Jesus weist sie zurecht. Auch die Jünger haben immer noch nicht verstanden, dass der Weg Christi durch Schmerz und Tod führt. Werden sie bereit sein, alles für Jesus zu geben? Ja. Viel später werden sie es sein, bis auf einen, Judas. Für ihn wird es zu spät sein. Und dort, als Jesus und seine Jünger aus Jericho hinausgingen, folgte eine große Menschenmenge Jesus. In der Zwischenzeit hatten sie den Jordan überquert und befanden sich also im Westen unter der Autorität des Sanhedrins. Ich lese Ihnen die Verse 30 bis 34 vor. Und siehe, zwei Blinde saßen am Weg. Als sie hörten, dass Jesus vorüberziehe, riefen sie und sprachen: Herr, du Sohn Davids, erbarme dich über uns. Aber das Volk gebot ihnen, sie sollten schweigen. Sie aber riefen nur noch mehr und sprachen: Herr, du Sohn Davids, erbarme dich über uns. Und Jesus stand still, rief sie und sprach: Was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Sie sagten zu ihm: Herr, dass unsere Augen geöffnet werden. Da erbarmte sich Jesus über sie und rührte ihre Augen an, und sogleich wurden ihre Augen wieder sehend, und sie folgten ihm nach. Eine wunderbare Geschichte. Und doch argumentieren viele Kritiker und behaupten, dass es einen Widerspruch zwischen den Evangelien gäbe. Markus und Lukas sprechen in der Tat von nur einem Blinden. Markus sagt sogar, dass dieser Bartimäus genannt wurde. Ich zitiere ihn in Kapitel 10, Vers 46. Der Sohn des Timäus, Bartimäus, ein blinder Bettler, saß am Straßenrand. Aber es gibt keinen Widerspruch. Oft gibt uns ein Evangelist das ganze Bild, so wie Matthäus es hier tut. Und ein anderer Evangelist achtet auf ein Detail. Es waren tatsächlich zwei blinde Männer. Einer von ihnen, Bartimäus, war wahrscheinlich der auffälligere und der andere der diskretere. Aber beide schreien um Hilfe: Herr, du Sohn Davids, erbarme dich über uns. Und die Volksmenge und die Jünger versuchten, sie zum Schweigen zu bringen. Da begannen sie in ihrer Notlage richtig gehend rauszuschreien: Herr, du Sohn Davids, erbarme dich über uns. Und das berührt Jesu Herz. Er steht still und rief sie zu sich. Da fragte er sie, was sie wollten. Und die Frage scheint irgendwie obsolet, denn die Antwort lag ja auf der Hand. Er hätte sie ja sehr wohl heilen können, ohne die Frage zu stellen. Aber er wollte, dass die beiden Männer ihre Bitte in Worte fassen. Das nennt sich Gebet, die Bitte in Worte fassen. Und sie sagen: Herr, dass unsere Augen geöffnet werden. Und ganz nüchtern schreibt Matthäus, dass als er sie geheilt hatte, wurden sie wieder sehend und sie folgten ihm nach. Ich hoffe, Sie verstehen jetzt, warum ich diese beiden Kapitel in einem Zug behandelt habe. Der gemeinsame Nenner ist der erste Platz, den Jesus in unseren Herzen einnehmen muss. Wenn wir uns von unserem Egoismus leiten lassen, wenn es Geld ist, das uns ein Gefühl der Sicherheit gibt, oder wenn es unser Ziel ist, auf den besten Plätzen zu sitzen, dann werden wir die Prüfung nicht bestehen. Lasst uns wieder wie kleine Kinder werden oder wie die beiden blinden Männer, die ihre ganze Hoffnung ausschließlich auf Christus setzten und, nachdem er sie berührt hatte, Jesus nachfolgten. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Woche, sage auf Wiedersehen, Wiederhören und bis zum nächsten Mal.